das Selbstbewusstsein baut sich erst mit der Zeit auf. Und ganz ehrlich, also auch ich habe immer noch Selbstzweifel in bestimmten Situationen. Also das wird auch nicht weggehen, aber da muss man einfach lernen, souverän mit umzugehen. Ja.
Ja. Hallo und herzlich willkommen bei unserem IT-Girls Podcast, der Ort, an dem inspirierende Geschichten auf Technologien treffen. Ich bin Lena und jede Woche sprechen wir mit bemerkenswerten Frauen, die in der IT-Branche Wellen schlagen. Wir tauchen ein in ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolge, um dich zu ermutigen, deinen eigenen Weg in der Tech-Welt zu gehen. Heute bei uns im Podcast Claudia Pohlink, Director Data and AI bei Fiege Logistik. Wir sprechen mit ihr über ihre vielfältigen beruflichen Stationen, darunter Positionen bei der Telekom und der Deutschen Bahn. Und sie hat ganz konkrete Tipps für deine Karriere. Unser Beruf der Woche hat etwas mit Drohnen zu tun. Beginnen wir aber mit Annas Fakt der Woche zum Thema Führungskräfte. Let's go!
Hi, ich bin Anna. Wusstest du, dass bis zu 80% der Jobs über Netzwerke vergeben werden? Studien zeigen, dass der Zugang zu beruflichen Netzwerken die Karrierechancen erheblich verbessert.
Heute bei uns im Podcast Claudia Pohlink. Liebe Claudia, schön, dass du da bist und uns deinen Weg zeigst. Du gestaltest die Zukunft einer sehr klassischen Branche in Deutschland, nämlich der Transport- und Mobilitätsbranche. Wie genau machst du das denn?
Zunächst einmal, hallo liebe Lena, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne.
Ja, wie gestaltet man den Weg? Ich sage einfach mal Augen zu und durch, weil ich habe gerade auch auf dem Weg hierher überlegt, was man so alles so an schlauen Weisheiten so von sich gibt. Und das Wichtigste ist halt, dass man gar nicht so viel nachdenkt. Ja, also sich immer alles im Vorfeld zu überlegen, wie das alles laufen soll. Also meine Tochter ist ja 16 Jahre alt und die befindet sich also auch gerade in so einem, sagen wir mal, Berufsfindungsweg. Ne? Also was soll sie studieren? Was wird sie in Zukunft machen? Und wenn ich dann da zurückdenke, was ich damals mir auch für viele, viele Gedanken gemacht habe und was ich auch erlebe in meinem Umfeld, also auch Kinder von anderen Freundschaften, die halt aktuell nicht wissen, was sie nach dem Abi machen sollen, machen sich halt wirklich extremst viele Gedanken. Und ich kann dir sagen, also das, was ich damals studiert habe, ist nicht das, was ich jetzt anwende, beziehungsweise was ich jetzt auch als Job ausübe. Insofern ist das definitiv einfach wichtig, erstmal mit irgendeiner Sache zu starten und eben auch, wenn man im Berufsleben unterwegs ist, gar nicht immer so viel drüber nachdenken, wie das Endergebnis aussehen soll. Also ein ungefähres Ziel zu haben, ist schon mal gut und dann einfach gucken und Erfahrung sammeln und dann einfach schauen, wie man zurechtkommt.
Wie hast du denn angefangen? Also wenn du sagst, du studierst oder machst gar nicht mehr das, was du studiert hast, was war denn dein Weg?
Ja, mein Weg war zum Beispiel so geprägt, als ich nämlich 16 war, ist hier gerade in Berlin die Mauer gefallen. Mhm. Und ich komme ja aus Ost-Berlin. Das heißt, also für mich war völlig alles neu. Und ich wollte ursprünglich mal Medizin studieren. Also ganz anderes. Ja. Und habe dann total so, Fernweh bekommen. Ne? Also du weißt ja, dass man damals in zu DDR-Zeiten nicht so reisen konnte, wie man das wollte. Und ich wollte unbedingt die Welt entdecken. Das heißt, dass ich dann halt erstmal überlegt habe, oh, ich muss irgendwas im Bereich Touristik machen und hatte mich dann tatsächlich schlau gemacht, was es so für Studiengänge gibt und oder ob man eine Ausbildung als Reiseverkehrskauffrau beginnt. Und dann hieß es, okay, Ortwechsel. Ne? Also so Touristikstudium ist halt nichts, was üblicherweise in Berlin angeboten wird. Und dann gab es damals gar nicht so viele Möglichkeiten und auch eine Ausbildung, da hatte ich dann im Bewerbungsprozess auch gemerkt, die wollen lieber nur Leute, die dann im Reisebüro arbeiten. Und mir war schon klar, dass ich dann auch noch ein Studium hinten anstelle und das wollten die dann wiederum nicht so gern sehen, ne, logischerweise. Und dann war ich tatsächlich zu ängstlich, um irgendwie aus Berlin rauszugehen, war ja auch sowieso noch die große weite Welt und habe dann erstmal auf Rat meiner Mutter ein klassisches BWL-Studium begonnen in Berlin an der TU. Mhm. Und das war auch extrem seltsam. Also seltsam, weil für mich, ich bin ja in einer sehr, sagen wir mal, modernen Familie aufgewachsen. Also auch wenn jetzt DDR, dann meine Mutter war diejenige, die halt schon auch viel gearbeitet hat. Also das war bei uns üblich, dass auch die, also beide arbeiten. Und meine Mutter hat auch zusammen mit meinem Vater relativ schnell in der IT-Szene Fuß gefasst. Das heißt, also wir hatten also auch schon einen Computer zu Hause, also auch schon zu DDR-Zeiten einen Computer. Das heißt, also die beiden waren sehr stark in der Programmierung unterwegs. Und dadurch war für mich halt auch das alles völlig normal, dass auch Frauen arbeiten. Und als ich dann im Studium an der TU da gesessen habe, hatte ich so das Gefühl, dass viele von den anderen Studentinnen gar nicht unbedingt da sind, um zu studieren und später zu arbeiten, sondern die suchten einen Mann. Also ich übertreibe das jetzt mal so Klischee, ne? Weil also das ist mir so immer noch in Erinnerung geblieben. Und das war für mich eher so, nee, das kommt für mich nicht in Frage. Also ich möchte schon irgendwie später auch arbeiten gehen. Und zwar immer, ja. Und dann habe ich mich da erstmal so zurechtgefunden und habe aber gemerkt, so eine richtige große Universität ist mir sehr theoretisch unterwegs. Mhm. Ich wollte noch ein bisschen mehr Praxisrelevanz und habe dann nach dem Vordiplom tatsächlich, also damals noch Diplom, ne, entschieden, dass ich dann an eine Fachhochschule wechsle, weil die für mich mehr Praxisprojekte hatten. Und dann bin ich halt noch gewechselt an die HTW jetzt. Also auch in Berlin und habe dann da zumindest mein BWL-Studium abgeschlossen und hatte mich dann aber auf Marketing und Personal spezialisiert, also wirklich gar nichts, was ich jetzt mache. Und als ich dann in den Jobs danach so gelandet bin, und das waren wirklich sehr verschiedene, also ich bin sehr schnell in der Internetwelt gelandet, also das heißt so in meinen ersten Jobs habe ich dann so auch Webseiten oder auch Content-Management-Systeme betreut und da habe ich dann auch alles Mögliche gemacht. Und erst später bin ich dann in eine Internetagentur gegangen und habe dann da tatsächlich so Webseitenprojekte gebastelt. Also das heißt, die IT war immer irgendwie da und dann immer in Verbindung mit Marketing. Und Marketing hat mich tatsächlich auch immer begleitet, weil zum Beispiel auch das ganze Data Analytics ist ja jetzt auch sehr entscheidend für Marketing. Also wenn du jetzt in Richtung Performance Marketing denkst. Und das heißt, also ich habe mich immer auch versucht, weiterzubilden. Das heißt, also auch während der Jobs, die ich dann hatte, immer auch zu gucken, was passiert da draußen in der Welt. Und dann zwischendrin bei Yamba, ja, dann bei MTV, also wirklich sehr, sehr bunt, bis ich dann jetzt eben am Schluss in den Großkonzernen gelandet bin, also zuletzt jetzt Telekom und die Deutsche Bahn. Also ein Weg, den hätte ich nie so quasi für mich planen können, sondern der ist einfach passiert. Ja, und das, wo ich jetzt versuche, meinem Kind irgendwie beizubringen, das Allerwichtigste ist, mach das, was dir Freude macht. Ne? Also natürlich muss man auch Geld verdienen und Arbeit muss einen aber auch erfüllen. Und aber es muss auf jeden Fall auch glücklich machen. Und das ist etwas, was also ich heute wirklich auch jedem mitgeben möchte, der da jetzt gerade sucht.
Ja, auf jeden Fall. Das war bei mir auf jeden Fall auch so. Also ich habe auch immer so Bauchentscheidungen getroffen und irgendwie hat sich halt auch immer irgendwas ergeben, was dann gerade passte und Spaß gemacht hat und irgendwie sich auch richtig angefühlt hat. Ja. Deswegen kann ich dir da auf jeden Fall nur zustimmen. Wenn du jetzt so ganz viele unterschiedliche Bereiche kennengelernt hast, was sind denn da so vielleicht deine größten Learnings aus den Zeiten, was du den jungen Zuhörern bei uns noch mitgeben kannst?
Na, was ich festgestellt habe, es gibt im Prinzip zwei Wege, die man einschlagen kann. Der eine Weg ist der Expertenweg. Mhm. Das heißt also, man vertieft sich tatsächlich in eine Richtung. Ja? Und das kann ganz unterschiedlich sein. Ja? Also du kannst der total krasse Experte in einem Feld werden. Ne? Also zum Beispiel Quantencomputing, ja, da kannst du dann in Richtung, weiß ich nicht, Quantum ML, also Machine Learning gehen und kannst da dich total reinknien und bist dann halt der super rare Experte. Und das ist etwas für Leute, die Lust auf das Thema haben und auch wissen für die Zukunft, dass das ist, was sie erfüllt. Ja, also auch Experte zu sein bedeutet, sich auch immer auf dem Gebiet quasi aktuell zu halten. Und also beispielsweise Quantencomputing kann man ja so auch erstmal nicht studieren, sondern da wäre zum Beispiel ein typischer Physik-Background sehr hilfreich oder auch Mathe. Und das Lustige ist halt, wenn ich mit Leuten spreche aus dem Bereich, dann haben die auch früher irgendwie ein Physikstudium gemacht und wussten aber damals auch nicht, dass Quantencomputer irgendwann mal tatsächlich eine Realität werden und freuen sich, dass das, was sie damals studiert haben, jetzt wieder relevant wird. Ne? Also Expertenkarriere bedeutet aber auch, ich bin eher am Thema interessiert, ja? Also an dieser Expertise und an dem Gebiet. Die andere Laufbahn, die man gehen kann, ist, dass man halt sagt, ich möchte gerne irgendwann Teams leiten. Ich möchte gerne in so eine Führungskarriere, in so eine Managementkarriere gehen. Und da ist es so, dass man die Arbeit mit Menschen mögen muss. Ja? Das heißt also, hier ist es, glaube ich, sehr wichtig, einen Überblick zu bekommen über ganz viele Disziplinen. Da ist man dann eher der Allrounder. Ja, und hat von allem ein bisschen Ahnung und schafft es dann aber eben durch diese Adlerperspektive und durch diesen Blick in diese verschiedenen Disziplinen eben auch eine gewisse Empathie zu entwickeln oder eben auch, weil man auch das Führen von Menschen, also weil man die Arbeit mit Menschen wirklich mag und also das so fühle ich mich zumindest auch und oft auch beschrieben, dass mir es tierisch Spaß macht, Menschen zu entwickeln und auch wachsen zu sehen. Also das heißt, meine größte Freude ist es, wenn ich andere Menschen begleiten kann auf ihrem Weg und auch ihnen dabei helfe, den richtigen Job zu finden oder auch das richtige Themengebiet zu finden. So eine Art Coach, aber eben in einer Form der Führungskarriere. Also das sind für mich so die zwei essentiellen, also natürlich gibt es dazwischen noch andere Möglichkeiten, Projektmanagement oder was weiß ich, also oder auch Künstler. Also es gibt natürlich noch ganz andere Sorten von Wege, die man gehen kann, aber das ist das, was ich so gesehen habe und das ist gut, wenn man das für sich rausfindet, in welche Richtung man gehen möchte. Ehrlicherweise, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich weiß es nicht, ich bin irgendwie so ein Zwischending.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde mich wahrscheinlich auch dazwischen irgendwo einordnen, aber ich kann das auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Also mir macht das auch Spaß, andere zu entwickeln, Türen zu öffnen, irgendwie so, da einfach die Entwicklung auch mit zu begleiten. Vielleicht kannst du für unsere Zuhörerinnen noch mal ein bisschen beschreiben, wie so ein Arbeitsalltag bei dir aussieht. Also wenn du jetzt keine Fachexpertin bist, sondern vielleicht eher Teams entwickelst und führst, wie sieht so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Gibt's den überhaupt, den klassischen?
Ja. Also, ich bin definitiv nicht der Mensch, der jeden Tag den gleichen Ablauf hat. Ja, und ehrlicherweise langweilen mich auch Jobs, wo jeder Tag dem anderen gleicht. Mhm. Also so eine repetitiven Tätigkeiten, die funktionieren mit mir nicht. Das habe ich auch schnell für mich entdeckt. Ich brauche immer mal wieder was Neues, neue Projekte, neue Herausforderungen, neue Teams oder irgendwas in der Richtung. Ja. Deswegen ist es jetzt wirklich schwer zu beschreiben, wie bei mir so ein typischer Arbeitsablauf aussieht. Aber gestern hatte ich ein interessantes Gespräch mit jemandem, mit dem ich auch schon sehr lange im beruflichen Kontext zusammenarbeite. Und der beschrieb mich, dass ich ja jeden Morgen erstmal so eine halbe Stunde mich informiere. Also Newsletter lese und Branchenmagazine mir durchlese. Und das scheint tatsächlich etwas zu sein, das fällt mir gar nicht auf, aber der hatte recht.
Das machst du jeden Tag.
Das mache ich scheinbar jeden Tag. Und also das ist völlig egal, wo jetzt die Informationen herkommen. Ne? Das kann auch ein LinkedIn sein, das kann aber eben auch ein Newsletter sein, das kann aber auch ein Magazin sein. Das heißt also, ich informiere mich halt über so das, was so in meinem Umfeld an Themen gerade so passiert, um einfach auch immer up to date zu sein. Und was ich dann auch gerne mache, ist, dass ich Informationen, die ich für relevant halte, dann auch gerne ins Team reingebe. Das heißt also, bei mir bekommt man morgens wahrscheinlich, vielleicht nicht jeden Morgen, aber so jeden zweiten Morgen irgendwie ein Paper oder eine News mitgeteilt, die zum Fach gehört, wo ich dann sage, hey, lies mal durch, es könnte relevant sein für deinen Job oder für deinen Arbeitsalltag. Und dann ist es schon so, dass mein Tag aus vielen Meetings und Gesprächen besteht, also manchmal eben Regelmeetings, manchmal aber eben auch bilaterale Gespräche, wo es dann eben darum geht, wie man bestimmte Themenfelder, die ich gesetzt habe, also es gibt so bestimmte, also wenn ich jetzt mal auf den Deutsche Bahn Job schaue, dann war es halt so, dass ich eben bestimmte Themen wie Datenqualität herausgegeben habe. Das müssen wir bearbeiten als Thema. Da haben wir dann begonnen mit einem Konzept. Das haben wir dann umgearbeitet. Wie kann man dieses Konzept umsetzen in die Arbeitsbereiche? Das heißt also, hier ist dann meine Aufgabe, regelmäßig nachzugucken, ist das alles immer noch auf dem Weg, wie wir uns das vorgestellt haben, von dem ursprünglichen Ziel bis hin zu dem, was dann auch umgesetzt wurde oder implementiert wurde. Ne? Und so gestaltet sich dann halt auch der Alltag.
Da du ja auch nicht aus dem ursprünglichen Tech-IT-Bereich kommst, hast du manchmal das Gefühl, dass dir Informationen fehlen oder dass du halt dich jetzt zum Beispiel bei dem Datenbereich oder dem AI-Bereich, dass dir da Sachen fehlen, weil, also ich, wenn ich häufig mit jungen Frauen spreche, sagen sie immer so, wow, dieser IT und dieser Tech-Bereich, der ist so breit und so groß und ich habe immer das Gefühl, ich kann das alles gar nicht erfüllen und ich bin da gar nicht die Expertin in dem Bereich und traue mich dann gar nicht auf die Stelle zu bewerben oder so. Wie gehst du damit um?
Man kann definitiv nicht alles wissen. Ja. Also das geht gar nicht. Ich glaube, was einem hilft, ist so immer mal reinzugucken. Also ich habe schon auch beim BWL-Studium Programmieren gelernt. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war damals Pascal als Programmiersprache das, was man lernen musste. Dadurch, dass ich dann später auch in den Bereich der Webseiten gegangen bin, habe ich auch HTML-Programmierung gelernt. Das heißt, so ein paar Grundlagen für die Programmierung und wie auch sowas funktioniert, ne? Dass du halt irgendwie immer einen Start eines Programms hast, das Ende eines Programms und dass du halt Befehle umschreibst und so weiter. Das war schon als grundsätzliches Wissen auf jeden Fall hilfreich. Und aber das bedeutet jetzt nicht, dass ich zum Beispiel jede Programmiersprache beherrschen muss. Ja, also heute würde ich mich auf Python stürzen. Mhm. Ja, weil ich glaube, wenn man Python, also das würde für mich genauso dazu gehören wie eine Fremdsprache im Unterricht, ne, dass du halt irgendwie Englisch lernst oder Spanisch oder so. Genauso fände ich es gut, wenn man auch Python als eine Fremdsprache oder als eine Sprache in der Schule beherrschen würde und das denen auch beibringen.
Ja.
Es gehört für mich fast inzwischen zum Allgemeinwissen dazu. Genauso übrigens auch Grafikbearbeitung, also Design, auch wenn das jetzt später eine KI alles machen kann, aber so die Grundlagen dafür, weißt du, dass du halt quasi das lernst, wie man mit Farben umgeht oder wie man eben etwas verändern kann im digitalen Bereich, das sind für mich gute Voraussetzungen. Also bei sowas würde ich immer irgendwie eine Sache nehmen und sagen, hey, die habe ich jetzt mal, eine Sprache zu lernen, ja, also bei Englisch oder Spanisch oder von mir aus auch Französisch, muss man ja auch nicht die komplette Sprache beherrschen, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass du eine Tonalität dieser Sprache lernst, ja, wie man Sätze bildet oder dass man merkt, okay, also die ist super kompliziert, die ist vielleicht ein bisschen leichter. Am Ende des Tages, wenn ich jetzt heutzutage Texte übersetze, nutze ich natürlich auch gerne den DeepL, ne? Das heißt also, und dann auch in allen Sprachen. Das heißt, das wird sowieso in Zukunft dann auch so passieren, aber es ist gut, diese Grundlage zu haben. Also ich muss nicht heute alle Sprachen beherrschen, ja, also alle Fremdsprachen. Genauso würde ich das auch auf die IT übertragen oder auch auf Daten und KI, ne? Also dass man sich für eine Sache erstmal entscheidet, die man ausprobiert und guckt, wohin einen dann dieser Weg führt. Und es ist gut, dann immer eine gewisse Klaviatur zu beherrschen. Also was ich heute so wirklich nach vielen Berufsjahren auch feststelle, ist es gut, überall mal reingeguckt zu haben, also in eine Programmiersprache reingeguckt zu haben, aber auch mal sich damit auseinanderzusetzen, wie ein Computer funktioniert. Ja. Mhm. Gerade auch, wenn man jetzt zum Beispiel verstehen will, wie Quantencomputer in Zukunft funktionieren, dass die ganz anders aufgesetzt sind als ein klassischer Computer. Dann halt grafisch, ne? Also das heißt, also es ist ja, das eine ist das Kreative, das andere ist so dieses Technische. Dann aber auch sich mit Projektmanagement auseinanderzusetzen. Wie funktioniert Projektmanagement? Und dann vielleicht aber auch so eine Art von Kommunikation oder auch moderne Arbeitsformen. Also das heißt, für mich sind das alles verschiedenste Disziplinen, die ja gar nicht automatisch mit IT zusammenhängen, mhm, sondern eben einfach auch so generell ins Berufsleben gehören. Und da überall mal reinzuschnuppern hilft, um auch tatsächlich rauszufinden, wo man hin möchte mit seinem Weg. Und auf gar keinen Fall von diesem, also bei Daten und KI kannst du auch nicht alles wissen. Also das ist also schon gar nicht, weil die Technologie sich so rasant entwickelt und es fällt einem auch wahnsinnig schwer, hier den Überblick zu behalten. Ja, also gerade das Generative AI, was jetzt gerade aufgekommen ist, das hat ja, glaube ich, viele überschwemmt. Also nicht nur die Experten überschwemmt, sondern auch die Management-Ebenen, ne? Weil die hören da draußen, oh, da gibt's irgendwo was Neues, müssen wir auch machen. Was bedeutet das denn? Und dann musst du das erstmal in einen Kontext setzen. Und davon darf man sich nicht so beeindrucken lassen, ja, sondern ich glaube, das Wichtige ist, dass man gar nicht so viel immer so, das, was ich auch am Anfang gesagt hatte, nicht so viel planen und gucken, was da alles sein könnte, sondern sich Sachen gezielt in kleinen Schritten rauspicken und die einfach nacheinander abarbeiten und gucken, wie einem das so liegt. Und das, also um Gottes Willen, nicht davor zurückschrecken.
Ja, auf jeden Fall. Also wie du schon sagst, ne, auch die Technologien entwickeln sich ja so schnell weiter. Man muss sich einfach seinen Weg daraus suchen, wie man ein Grundverständnis hat von den Sachen. Und dann ist mal Learning by Doing auch, finde ich.
Warst du bei einer Reise, die man macht, also eine Individualreise. Also ich rede jetzt nicht von so einer Pauschalreise, sondern wenn man irgendwie sagt, ey, ich nehme jetzt mal meinen Rucksack und will mal 3 Wochen irgendwie ein Land erkunden, dann machst du es ja genauso.
Ja.
Also es gibt natürlich Menschen, die von vornherein alles schon durchgeplant haben, die wird es auch immer geben, die gibt es auch im Berufsleben und dann gibt es die, die sagen, ey, ich fahre jetzt einfach los und guck, wie es mir da gefällt und so ähnlich, glaube ich, wird es auch mit einem Berufsweg sein.
Ja, du hast jetzt ja bei Fiege Logistics angefangen, das ist ja eher eine sehr klassische Branche, ich sag mal, jetzt nicht so bei About You im Fashion-Bereich oder so. Was unterscheidet das vielleicht, also diese Branche oder deine Tätigkeiten da von den Stationen vorher oder vielleicht auch anderen Bereichen?
Ich guck mal ein bisschen nochmal zurück. Ne? Also die Berufserfahrungen, die ich gemacht habe, waren ja sehr bunt, hatten wir ja schon gesagt. Ja. Ne? So Jamba irgendwie mit Klingeltönen und irgendwie auch Startup, dann MTV, Musiksender, dann eine Telekom, das ist auch übrigens eine klassische Branche, genauso wie die Bahn, auch klassische Branche, also dann Mobilität. Und das, was auffällt, ist, dass du eben bei klassischen Branchen es eben immer mit auch einer langen Historie zu tun hast. Ne? Und das ist etwas, worauf die Menschen auch stolz sind. Und das ist etwas, was man unbedingt auch schätzen und respektieren muss, weil da ist ja ein Wert geschaffen worden, der über Jahrzehnte, Jahrhunderte schon existiert. Ja, und das ist nichts Negatives, ja, sondern das ist was Positives. Das ist also etwas Wertvolles, was es, also du kannst nicht in so ein Unternehmen reinkommen und sagen, ich komme jetzt hier irgendwie aus so einer MTV Digital Nerd Branche und ich will jetzt hier alles umkrempeln. Ja? Das ist nicht möglich. Was aber die klassischeren Branchen aber durchaus interessant finden, sind einfach andere Perspektiven. Und hier gilt es dann sanft, diese mitzubringen. Ja? Ja. Also gar nicht unbedingt so etwas mit totaler brachialer Gewalt durchzusetzen, sondern es gibt auch nicht immer also irgendwelche Muster, ja, die du darauf anwenden kannst und dann funktioniert das. Das ist genau das Gleiche, wie wenn du Trends in Amerika siehst. Die kannst du nicht 1:1 adaptieren für Deutschland, sondern es gibt tolle Elemente und dann gilt es, diese auszuprobieren und zu gucken, wie die funktionieren, ja, und wie eine klassische Welt darauf auch reagiert. Und da gehört vor allen Dingen auch ganz viel Geduld dazu.
Ja, ja, das glaube ich. Apropos Geduld, du hast mir auch erzählt, dass du jetzt nochmal einen Doktor machst. Wie kam es denn dazu und warum machst du das jetzt nochmal und vielleicht auch worin machst du das? Ja, das wäre nochmal spannend zu hören.
Ja, also, wie kam es dazu? Mein Vater hatte früher auch an der Humboldt-Universität hier in Berlin gearbeitet und war da Dozent. Und ich komme generell so aus einer Lehrerfamilie. Und das hatte mich irgendwie auch immer schon so ein bisschen fasziniert, was man so an der Uni noch außer Studium machen kann, nämlich dass man da auch arbeiten kann. Und hatte es dann aber bei meinem eigenen Studium verpasst, mich damit zu beschäftigen, ja, weil ich ja dann auch von der Universität an der Fachhochschule gegangen bin. Und da ist ja Doktorarbeit jetzt nicht unbedingt so ein Riesenthema, sondern eher an der Uni. Und dann bin ich bei der Telekom eben in einem ziemlich spannenden Bereich gelandet. Das sind die T-Labs, also ein Innovationsbereich, der sich aber eben auch sehr eng an die Forschung geknüpft hat. Das heißt also, hier hat man sehr stark versucht, die Forschung in den Unternehmenskontext reinzutragen. Ja, also was passiert dort in der Forschung und was wird relevant für das Unternehmen? Fand ich immer hochspannend. Ja. Und das heißt also, wir haben da sehr viel auch mit Doktoranden gearbeitet und eben auch mit WIMIs und also wissenschaftlichen Mitarbeitern. Und um mich herum habe ich eben einfach auch viel gesehen, also viel erleben dürfen, was so Forschung bedeutet. Ne? Also dass man zum Beispiel ein Paper veröffentlicht. Und ich habe dann auch Spaß daran gefunden, selber was zu Papier zu bringen. Allerdings jetzt noch nicht im Sinne eines Papers, sondern eher in so Bücherbeiträge beispielsweise oder auch ein Beitrag, den ich mal zum Buch auch beigetragen habe. Da ging es darum, wie man von einer hochkomplizierten Technologie wie das Quantencomputing dann überhaupt zu einem ganz konkreten Use Case kommt. Ne? Also was ist der Erfahrungsweg und welche Hürden gibt es, was musst du alles beachten und und auch bei der Telekom hatte ich dann die Idee, okay, jetzt mache ich das selber. Also werde mich auch mal mit dem Thema Doktorarbeit beschäftigen. Das war 2016, glaube ich. Und habe dann aber festgestellt, also so während des Jobs eine Doktorarbeit zu schreiben, das ist schon echt ein Aufwand. Und damals war mein Kind noch zu klein. Also das heißt, also das alles unter einen Hut zu kriegen, Job, Doktorarbeit, Kind, das ließ sich zeitlich nicht wirklich gut vereinbaren. Und dann hatte ich erstmal nur ein Studium gemacht, neben dem Job.
Nur.
Genau. Also es war aber, also es ist so ein berufsbegleitender Studiengang gewesen im Bereich Data Science.
Ah, ja.
Und das war für mich quasi so der Pilot. Und dann habe ich gemerkt, okay, also das ist einfach zu aufwendig. Deswegen lasse ich das nach einem Jahr, also war das dann nach einem Jahr beendet und habe gesagt, okay, jetzt nicht noch Doktorarbeit hinterher, sondern leg das erstmal beiseite. Aber ich habe gemerkt, das Thema, was ich mir rausgesucht habe, ist bis heute aktuell, ja. Und immer wieder, wenn ich mit der Branche, also mit Menschen aus den Bereichen gesprochen habe über mein Thema, was ich vorhatte, habe ich gemerkt, Mensch, das ist immer noch nicht hundertprozentig erarbeitet. Und es ist immer noch aktuell, also selbst nach 8 Jahren, ja. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn mein Kind dann älter ist und jetzt ist sie für ein Jahr nach Amerika, also im Highschool-Jahr. Das heißt, also ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit wieder. Und es wäre ja langweilig, auf der Liege zu liegen. Ne? Also ich bin auch so ein bisschen Dora-Zerhäsing, glaube ich. Da habe ich gedacht, dann versuche ich das jetzt nochmal und nehme das in Angriff und würde mich gerne damit beschäftigen, was Daten wert sind. Mhm. Also jetzt nicht nur im Sinne von, also man hört ja immer den Spruch, Daten, das neue Öl.
Mhm.
Aber es gibt einen Ölpreis.
Ne? Ja.
So, was ist denn der Datenpreis? So, und ich glaube, der ist für jedes Unternehmen anders.
Mhm.
Und das ist auch, glaube ich, keine einfache Fragestellung. Aber wie schafft man es, sich dann diesem Thema anzunähern? Also auch zum Beispiel, dass du, also es gibt Unternehmen, die besitzen Daten und es gibt Unternehmen, die haben keine Daten. Ne? Das heißt also, aber was sind denn eigentlich Daten? Also was ist es nur eine Information oder ist es ein Attribut oder was ist eigentlich die Definition davon? Und ich glaube, so amerikanische Unternehmen, die in den Bereich, also die Daten verarbeiten, also Google beispielsweise, ich glaube, die wissen das sehr gut, ne?
Ja.
Aber wenn du jetzt so in dich im deutschen Markt umschaust und du hast ein Unternehmen, welches Daten besitzt, die andere haben möchten, wie bepreist du das dann? Ja? Also ohne jetzt gleich immer verkaufen, an den Verkaufsgedanken zu denken zu müssen, sondern vielleicht auch es mal überhaupt in der Zukunft auch als Wert in der Bilanz zu beschreiben.
Ja.
Weißt du? Also es ist heutzutage nicht mehr so wie früher, dass du nur Industriemaschinen als Assets beschreibst in deinem Unternehmenswert oder Mitarbeitende oder Service oder Dienstleistungen, die du erarbeitest, sondern es gibt eben auch inzwischen Werte, die wir noch nicht uns genauer betrachtet haben. Ja, das geht vor allen Dingen so in Richtung Intellectual Property, also ist ja auch ein Wert, oder Patente, auch das ist bereits beschrieben, oder ich glaube auch Softwareentwicklung ist inzwischen sehr gut unterwegs, aber Daten an sich, ich glaube, da gibt es ganz viel schon, was dazu auch angedacht wurde, aber ich glaube, da lohnt es sich noch weiter zu forschen, deswegen lässt mich das nicht so ganz los. Und da würde ich jetzt gerne nochmal einen Anlauf starten.
Ja, sehr gut. Ja, ich kann mir das auch vorstellen, dass man halt Daten wirklich so unterschiedliche Faktoren irgendwie gibt, sowas wie Aktualität oder so, ne, dass man dann und sich daraus dann irgendwie einen Preis ergibt und auch die Qualität, dass man die Qualität der Daten ja auch besser beschreiben kann daran wahrscheinlich.
Genau.
Ja, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Ich habe in der Vorbereitung auf den Termin auch ein Interview mal gefunden in der Cosmopolitan. Das glaube ich schon ein bisschen länger her, aber die Themen sind ja immer noch aktuell. Und da hast du den Frauen geraten, zum Beispiel sich in Meetings proaktiver zu zeigen, auch mal die Meinungen zu sagen, wenn man sich vielleicht auch nicht 100% sicher ist. Das ist ja immer, glaube ich, einfacher gesagt als getan. Hast du da so konkrete Tipps, wie man das vielleicht auch üben kann?
Ja, also wichtig ist dabei, vielleicht erstmal auch über die Verantwortung zu sprechen, die man hat, wenn man an einem Tisch sitzt, wo man plötzlich ein Wort hat,
ja? Ja.
Oder die Möglichkeit hat, etwas zu sagen. Weißt du, für gewöhnlich ist es so, es gibt quasi immer Kreise, ja, und man möchte dann unbedingt in diesen Kreis. Und dann ist man drin und dann ist man erstmal so vor Schreck erstarrt. Oh mein Gott, die sagen alle so viele schlaue Dinge. Und man sitzt da und denkt so, oh, ich muss jetzt auch irgendwas Sinnvolles beitragen, irgendwas Schlaues sagen, damit ich mich jetzt hier nicht irgendwie ja schlecht verhalte oder peinlich bin oder irgendwie sowas. Das Wichtige ist, in dem Moment, wo man an so einem Tisch sitzt, hat man verdammt nochmal auch die Verpflichtung und die Verantwortung, seine Stimme zu erheben, weil andere das ja noch nicht geschafft haben. Mhm. Und du bist quasi in dessen oder in deren Auftrag ja auch dorthin gelangt. Und wenn man ihm nichts sagt, hat man diese Stimme nicht genutzt. Und deswegen ist erstmal wichtig, dass man sich das so verinnerlicht und sagt, ey, ich bin jetzt hier gewählte Vertreterin oder was auch immer, ja, und habe jetzt die Möglichkeit, eben einfach auch etwas beizutragen. Und Frauen neigen leider dazu, immer sich wirklich dreimal im Kopf zu überlegen, oh, was sage ich? Und ich glaube, das müssen wir ablegen. Also das hilft einfach, Dinge dann, also auch das, was einem gerade so durch den Kopf geht, anzusprechen und zum Beispiel auch Bedenken oder eben auch Ideen an diesen Tisch zu bringen und vielleicht eben einfach jetzt eine Perspektive mit reinzubringen, die sonst vielleicht nicht da war.
Ja.
Und der nächste Schritt ist, also erstmal Verantwortung, Bewusstsein. Das zweite ist Trauen, ne? Also diesen Mut zu haben. Also das kann auch mal schief gehen. Ne? Also das ist vorprogrammiert. Also da braucht man jetzt, man wird immer mal Momente haben, wo man im Nachgang sagt, oh Gott, war das, ich schäme mich dafür oder ist peinlich. Ja. Das passiert.
Ja.
So, und davor darf man keine Angst haben, sondern einfach drauf los und mal ausprobieren. Ja. Also wenn man vielleicht nicht gleich irgendwie eine Wahlkampfrede halten möchte, die 20 Minuten lang ist, kann man sich ja mal vortasten. Und ich glaube auch wichtig ist, auch viele Vokabeln zu vermeiden. Also Dinge, die einen immer so kleiner erscheinen lassen.
Mhm.
Ich glaube und ich denke und ich befürchte. Also weißt du, so sind so eine ganz lauter so eine abschwächenden Vokabeln oder auch Füllwörter sowas. Ja, also ich glaube, da hilft es, weil du ja gefragt hast, was kann man tun, um das zu üben, dass man sich mal aufnimmt.
Mhm.
Ja, und dann auch den Mut hat, das anzuhören. Und vielleicht auch mal mit ein, zwei anderen. Es kann ja am Anfang auch Freundin sein, Freund, wo man sagt, hey, gib mir doch mal Tipps. Also zum Beispiel auch Vorträge üben, ne, wo man dann also auch, oder Panelbeiträge kann man auch üben, dass man das mal vorträgt und mal sich das Feedback anhört, was das Gegenüber. Und wie gesagt, am Anfang ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, jemanden Vertrauten zu nehmen. Später kann man durchaus auch mit Coaches arbeiten, dass man sich das zu Gemüte führt und nicht als Kritik versteht, sondern wirklich als Verbesserungsvorschläge, die dann einfach für die Zukunft einen souveräner erscheinen lassen. Und das ist, glaube ich, das Ziel, dass wenn du eben die Möglichkeit hast, an so einem Tisch zu sitzen, dass du einfach souverän rüberkommst und dass du natürlich dann auch keinen Quatsch erzählst, sondern dass das, was du sagst, einfach Hand und Fuß hat. Aber da gehe ich mal davon aus, das haben die meisten. Also ich glaube, das ist gar nicht das Problem, sondern wirklich Mut zu haben, das dann auch auszusprechen und eben auch sich nicht dafür zu schämen, falls es mal schief läuft.
Ja, ich erinnere mich da sehr gut noch an meine Zeit. Ich war in der studentischen Unternehmensberatung und da ging es immer sehr darum, Feedback zu geben. Also egal, wer vorne stand oder so, es ging immer darum, konstruktives Feedback zu geben. Und ich weiß noch, ich kam da an und ich war so erschlagen davon, wie die erfahreneren Studierenden da Feedback gegeben haben. Ich war so, oh Gott, das kann ich ja niemals, also so ein Feedback geben. Aber dann habe ich mir das so 3-4 Mal angehört, sozusagen, wie bauen die das auf, worauf achten die? Und dann habe ich auch konsequent einfach jedes Mal, und wenn es nur ein neuer Punkt war, den man irgendwie dazu beitragen konnte, ja, aber nochmal eine neue Perspektive halt reinbringen. Ja. Und das Spannende war, wir hatten dann immer so Fächer, wo wir so eine grüne, gelbe und rote Karte hatten, sozusagen. Grün haben wir alle gehoben, wenn sie zustimmen, mhm, und rot, wenn sie nicht zustimmen. Und natürlich gibt es mal Punkte, wo plötzlich ganz viele Leute irgendwie ihre rote Karte heben. Ist dann natürlich erstmal ein komisches Gefühl, wenn man dann doch so viel Gegenwind irgendwie bekommt. Aber ja, es härtet auch dann so ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Und ja, also da konnte ich halt so viel lernen, das einfach mal zu üben und sich ja von den Erfahrenen das so 2-3 Mal sich angucken und dann das dann übernehmen, wie die das eigentlich machen.
Vielleicht auch nochmal aus dem Berufskontext erzählt. Ne? In meinem letzten Job bei der DB hatte ich bei mir im Team auch einen, der war so für mich der Challenger. Ne? Also der war, der mal ganz oft Dinge, die ich vorgeschlagen habe, einfach, wie soll ich sagen, also der hat die wirklich gesondert versucht, in einen anderen Kontext zu setzen. Der hat es wirklich herausgefordert und das war super anstrengend. Auf der anderen Seite ist das mir aber tausendmal lieber, als wenn irgendwie immer alle Leute mitschwimmen, ja, und du immer denkst, du bist richtig unterwegs, aber in Wirklichkeit hat sich nur keiner getraut zu sagen, ich brauche auch diesen Widerspruch und auch dieses Challengen, weil das zeigt dir, habe ich wirklich an viele Dinge gedacht und nochmal an alles kannst du sowieso nicht immer denken, aber du brauchst diese mutigen Leute, die auch in dem Team, und es ist ja völlig egal, ob Frau oder Mann, die sich trauen, das anzusprechen, damit es einfach auch von verschiedenen Seiten nochmal betrachtet wird, ja. Und das passiert nur, wenn es da Menschen gibt, die immer auch dagegen halten. Also das mit der roten Karte, das ist was Gutes. Und das ist halt das, was am Anfang so schwer ist, weil man ja erst sein Selbstbewusstsein aufbaut, ne? Und immer ganz oft, wenn ich das auch so sehe, ne, also meine Mutter hat mich schon sehr selbstbewusst auch erzogen. Ich habe auch einen größeren Bruder und das hat also wahrscheinlich auch nochmal geprägt. Aber das Selbstbewusstsein baut sich erst mit der Zeit auf. Und ganz ehrlich, also auch ich habe immer noch Selbstzweifel in bestimmten Situationen. Also das wird auch nicht weggehen, aber da muss man einfach lernen, souverän mit umzugehen, ja? Oder sich möglicherweise auch so ein paar Textbausteine zurechtzulegen, ja, die man dann rausholt. Also ich glaube, es hilft. Es gibt ganz viele Übungsvideos, also auch von tollen Frauen, die so in dem Bereich unterwegs sind, ja, die auch sagen, wie man souverän in solchen Meetings da auftritt und so oder auch Vorträge hält, dass man danach mal schaut und dann eben sich so ein paar witzige Textbausteine aufschreibt und dann die einfach mal irgendwann ausprobiert.
Ja.
Weißt du, also einfach nur mal, gar nicht so sehr unbedingt, weil sie gerade passen, sondern einfach nur mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Ich habe zum Beispiel mal von einer Vorständin gelernt, die sagte, also es kommt oft öfters vor in Meetings, dass man als Frau häufiger unterbrochen wird. Und dann halt mal auch zu sagen, willkommen in meinem Satz.
Ja? Ja, schön.
Ja, genau. Ne? Und ich glaube, das ist halt, also es muss ja nicht immer so aggressiv rüberkommen, ne? Oder so muss ja auch nicht mal so stark feministisch rüberkommen, sondern vielleicht manchmal auch mit so einem Augenzwinkern. Mhm. Und dieses Willkommen in meinem Satz ist irgendwie auch ein schönes Mittel. Oder eben auch leiser zu sprechen, damit quasi auch Leute intensiver dir zuhören. Also was kann man alles an Mitteln einsetzen, um besser gehört zu werden? Oder was man sagt und wie man es sagt? Also ich glaube, sich damit auseinanderzusetzen, ist schon nicht verkehrt.
Ja, ich kann Ihnen auf jeden Fall nur zustimmen. Also ich habe das auch immer so empfunden, dass wenn man mal widerspricht, ist jetzt auch ein hartes Wort, aber mal Sachen halt wirklich challenged bei anderen Leuten, dass das auch immer eher als Wertschätzung tatsächlich wahrgenommen wird und dass die Leute sich freuen darüber, dass halt nicht alle immer Ja und Amen sagen und dann hintenrum irgendwie sagen, ja, haben wir ja vorher gewusst, dass das irgendwie nicht funktioniert, sondern dass die Leute es wirklich als Wertschätzung wahrgenommen haben, dass man halt mal nachfragt, ob das wirklich der richtige Weg ist oder die richtige Lösung ist.
Genau, muss man auch aktiv manchmal einfordern. Mhm. Kriegt man nicht automatisch.
Ja, ist auf jeden Fall manchmal unbequem. Der unbequemere Weg, ja. Ja, vielleicht dann noch ganz zum Ende eine letzte Frage. Ja, vielleicht auch, weil deine Tochter sich ja auch gerade damit beschäftigt. Wenn du heute nochmal neu starten könntest, was würdest du machen? Wie würdest du anfangen?
Also, was ich sehr gut finde, ist, wenn man sich in der Schulzeit schon tatsächlich mit Praktikas auseinandersetzt. Mhm. Also wirklich sehr unterschiedlich auch schaut. Also ich erlebe das oft, dass die Praktikas mal so als so eine Pflichtveranstaltung angesehen werden und oh mein Gott, hoffentlich kriege ich da irgendwie was. Und
hoffentlich habe ich früh Feierabend.
Ja, na, das weiß ich jetzt gar nicht so sehr, ob es in die Richtung geht, sondern eher so, oh Gott, also weil ich habe es ja bei meiner Tochter erlebt, ne? Also auch in ihrer Klasse. Also da bei vielen waren halt auch die Eltern, die dann irgendwas vermittelt haben. Ich glaube, wenn man in so jungen Jahren schon auch sich was total Eigenes raussucht und dann eigentlich die Eltern nur dafür nutzt, dass sie ihm helfen bei der Bewerbung und gar nicht so sehr bei dem Suchen was, sondern eher nur wie. Ich glaube, das ist also für sehr viel wert. Also dieses Ausprobieren und die Neugier zu haben. Und wie gesagt, es gibt ja Praktikas, die kannst du auch in den Ferien machen und das kann von in der Bäckerei arbeiten sein bis irgendwie auch in einer Werbeagentur oder eben im IT-Bereich oder in einem Industrieunternehmen. Also weißt du, diese ganze Vielfalt kennenzulernen in dieser Zeit, wo noch einem alles offen steht. Und dann, das wär, also eins wären für mich Praktikas und das zweite, Es gibt ja auch diese ganzen Informationsveranstaltungen und Messen und auch Beratungsangebote von Arbeitsämtern oder von irgendwelchen anderen Einrichtungen, sowas zu nutzen. Und ich glaube, wie gesagt, da ganz offen mal auf völlig verschiedene Richtungen zuzugehen und versuchen, sich da einen Weg durchzubahnen, das halte ich für extrem sinnvoll. Ja, und natürlich auch, also ich finde es jetzt nicht verkehrt, nach der Schule auch nochmal sich ein bisschen Pause zu gönnen. Ja? Also entweder durch Jobben oder durch vielleicht auch mal ein Studium beginnen und dann aber feststellen, das ist es nicht. Und dann mal auch durchzuatmen und zu sagen, hey, okay, ich habe es aber versucht. Und also da auch eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln, dass man, also man wird nicht mit Beendigung der Schule, egal ob 10. oder Abitur, schon sofort danach in dem Job arbeiten, den man bis zum Ende seines Lebens haben wird, weißt du? Und das ist diese Gelassenheit, die ist echt schwer auch an den Tag zu legen, ne? Da muss man, glaube ich, auch als Eltern extrem unterstützend sein, dass da halt keiner irgendwie sich verkrampft oder einfach zu nervös ist, dass die Entscheidung so wahnsinnig lebensentscheidend ist.
Genau, da kann ich auf jeden Fall Grüße an unsere Praktikantin Lena auf jeden Fall ausrichten. Das ist nämlich ganz spannend, dass du das sagst, weil Lena, unsere Praktikantin, die hat auch Abitur gemacht und wusste dann auch nicht so richtig, wo will ich eigentlich hin? Sie wusste, sie will Marketing machen, aber will ich eigentlich in eine Agentur? Will ich lieber in ein Unternehmen? Was mache ich eigentlich? Und dann habe ich tatsächlich auch ihren Vater halt bei einer Veranstaltung kennengelernt und dann habe ich gesagt, hey, wenn sie Bock hat, wir bei IT Girls machen ja fast ausschließlich Marketing und PR. Genau, und Jan hat sie ganz verschiedene Praktika gemacht und unter anderem auch bei uns und ist auch immer noch dabei, weil es ihr so gut gefallen hat. Und das kann ich deswegen auch sehr empfehlen, sich auch nach der Schule oder so vielleicht nochmal ein Jahr Zeit zu nehmen. Genau, und jetzt hat sie tatsächlich eine Ausbildung angefangen. Also total spannend, dass du das sagst. Und vielleicht auch noch ein cooles Angebot von unserem Kooperationspartner Telekom, was sie nämlich auch gerade ganz neu machen, ist, da bewirbt man sich quasi bei der Telekom aber noch auf keinen konkreten Job, sondern die schauen dann im Bewerbungsprozess mit dir gemeinsam, welcher Job passt eigentlich zu dir. Ist es auch eine Ausbildung? Ist es ein Studium? Ist es ein duales Studium? Und schauen dann auch, welcher Bereich. Das fand ich auch ein sehr cooles Vorgehen, dass man quasi Bewerbung und Berufsberatung so verknüpft.
Ja. Da sagst du auch nochmal was Wichtiges, ne? Also viele Eltern setzen auch ihre Kinder unter Druck und sagen, hey, du musst studieren, um Gottes Willen, ne? Also Ausbildung ist genauso gut. Und vielleicht also finden manche auch ihren Weg erst auf dem zweiten oder dritten Bildungsweg, ne? Das heißt also, mit einer Ausbildung erstmal zu starten, ist genauso toll. Und auch sich da auszuprobieren. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist halt auch dieses, es kann passieren, dass das nicht das Richtige ist.
Ja.
Also, und das nicht als Scheitern ansehen, sondern einfach als Erfahrung, ja. Und egal, was du in der Ausbildung bis dahin gemacht hast oder in dem Studium, das wird dir, also da wird man merken, das hat einem trotzdem was gebracht. Und wenn es nur das ist, dass man lernt, selbstständig zu arbeiten, ja, oder irgendwie sich Dinge anzueignen, oder dass man sich seinen Tag strukturiert. Also es geht ja nicht immer nur um die Inhalte. Und ehrlicherweise, wenn ich jetzt zurückgucke auf die Inhalte, die ich damals gelernt habe, die kann ich heute kaum noch anwenden. Also eigentlich lernst du in der Ausbildung und auch im Studium nur, wie du dir Dinge aneignest und wie du dich im Berufsleben verhältst.
Ja.
Ja. Und das kannst du, wie gesagt, auch indem du über drei Umwege irgendwo gelandet bist. Und insofern muss man sich so ein bisschen von diesem klassischen, festen Weg irgendwie verabschieden und sagen, hey, es gibt mehrere, also viele Wege führen nach oben, ne?
Ja. Kennt man ja. Genau, also zum Beispiel auch, ich sage immer, wenn man programmieren lernen will, im Studium, also ich hatte mein Informatikstudium auch, ich hätte mich um das Programmieren herumschummeln können, sage ich mal. Ich hatte zwar Softwareentwicklung 1 und 2, aber das sind so, also es war so oberflächlich und das macht man halt auch immer irgendwie in Gruppen. Das heißt, man kann sich da halt so drum rumschummeln. Ich sage immer, wenn jemand wirklich Bock auf Programmieren hat und das lernen will, so, dann mach eine Ausbildung als Fachinformatikerin oder so, weil da lernst du es viel mehr hands-on, als wenn du irgendwie Informatik studierst, weil dann lernt man halt die theoretischen Konzepte und so, die sind ja auch wichtig, aber es hat halt wenig mit dem direkten Programmieren dann zu tun. Ja, liebe Claudia, dann vielen, vielen Dank für deine ganzen Einblicke und deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gibt es irgendwas, was du noch loswerden willst, was du noch mitgeben willst oder hast du alle Tipps loswerden können?
Also erstmal auch vielen Dank an die Möglichkeit. Hat mir total Spaß gemacht, auch mit dir, liebe Lena. Vielleicht noch ein Tipp zum Schluss. Lieber machen und nicht so viel reden, ne? Sondern also nicht so viel denken und planen und reden, sondern einfach loslegen. Ich glaube, das ist ganz doll wichtig fürs ganze Leben.
Da es ja bei uns darum geht, euch möglichst viele verschiedene Wege in die IT zu zeigen, hat Xisa jetzt noch den Beruf der Woche für euch.
Code Your Career. Ich bin Xisa und ich stelle euch heute unseren IT-Beruf der Woche vor. Du liebst es, an innovativen Technologien zu arbeiten? Du möchtest einen Beitrag zur Entwicklung neuer Anwendungen in Bereichen wie Landwirtschaft, Sicherheit oder Filmproduktion leisten? Du bist kreativ und suchst nach Lösungen für komplexe Probleme? Dann ist der Job der Drohnenprogrammiererin genau richtig für dich. Drohnenprogrammiererinnen sind die Expertinnen für die Software, die Drohnen steuert und ihnen ihre Intelligenz verleiht. Du entwickelst Algorithmen und Anwendungen, die Drohnen ermöglichen, autonom zu fliegen und Aufgaben zu erfüllen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, von der Überwachung und Inspektion bis hin zur Lieferung und Kartierung. Ein typischer Arbeitstag sieht so aus. Du startest mit der Planung und Spezifikation neuer Funktionen, programmierst und testest Drohnensoftware und arbeitest eng mit Ingenieurinnen und Nutzern zusammen, um die Leistung zu optimieren. Die Zukunft dieses Berufsfelds umfasst die Entwicklung von Drohnen für präzisere landwirtschaftliche Anwendungen, erweiterte Sicherheitsüberwachungen und innovative Liefermethoden in städtischen Gebieten. Falls du Fragen hast oder gerne mehr erfahren möchtest, schreib uns einfach bei Social Media. Du findest uns in allen Kanälen unter itgirls.de.
Vielen Dank an Claudia und meine IT-Girls. Das war wieder der IT-Girls-Talk. Wir hoffen, ihr konntet wertvolle Einblicke und Inspirationen mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr junge Frauen zu erreichen. Vergesst nicht, die Frage bei Spotify auszufüllen. Bis nächste Woche. Ciao.